ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Helge Fuest.
Am Sonntagabend, wir sagen herzlich willkommen und bei mir im Studio ist Ocker Gundel gleich mit dem Sport.
So ist das. Guten Abend auch von mir.
Mehr als 100 Millionen Wahlberechtigte sollten ihre Stimme bei der Präsidentenwahl in Russland abgeben, die, man kann es nicht oft genug betonen, weder frei noch demokratisch stattgefunden hat. Sich die Freiheit zu nehmen, gegen Putin zu stimmen, erforderte da besonderen Mut. Den brachte heute Julia Nawalnaja auf. Die Witwe des verstorbenen Kreml-Kritikers Alexei Nawalny gab ihre Stimme überraschend in der russischen Botschaft in Berlin ab und sagte dort: Sie fragen sich, was ich auf den Stimmzettel geschrieben habe? Ich habe Nawalny darauf geschrieben. Denn es kann nicht sein, dass während des Wahlkampfes Putins Hauptgegner, der im Gefängnis sitzt, ermordet wird. Vor den Wahllokalen in Russland bildeten sich auch heute am dritten Wahltag lange Schlangen mit einer wohl hohen Wahlbeteiligung. Aber auch Kritik an Putin war an einigen Orten deutlich zu hören. Ina Ruck.
Zunächst war kaum was los heute Vormittag im Wahllokal des Moskauer Stadtteils Ramenki. Ein Polizist bewacht die Urne. Die Wahlbeobachter sind in eine Ecke verbannt, aus der sie nicht beobachten können. Die Koffer für elektronische Wahl stehen bereit. Doch die meisten Leute wollen lieber Stift und Papier. Dann wird es plötzlich voll. Und jemand sagt: Habt ihr schon mal aus dem Fenster geschaut? Wie aus dem Nichts stehen da plötzlich Dutzende Menschen. Einer zeigt sein Telefon kurz nach 12. Mehrere Oppositionelle hatten aufgerufen, erst am letzten der drei Wahltage ihre Stimme abzugeben, und zwar um Punkt 12 Uhr. Die Behörden hatten gewarnt, mit Strafen wegen unerlaubten Protests gedroht, doch sie sind da. Ein bisschen Angst habe ich, aber wir machen doch nichts Unerlaubtes. Man muss doch irgendwas tun. Ich wähle, das ist meine Bürgerpflicht. Was kann daran verboten sein? Auch in anderen Städten gab es diese 12-Uhr-Schlangen, wie hier in St. Petersburg. Und doch sind sie nicht viele. Die Mehrheit im Land steht hinter dem Präsidenten. Ich hoffe, es wird so weitergehen wie bisher. Ich unterstütze vollkommen den Präsidenten. Ich ändere meine Meinung nicht. Ich glaube an ihn. Vom neuen Präsidenten erwarte ich dasselbe wie vom alten. Das reicht schon. Er ist so zielstrebig, so positiv, so anständig. Dass der Alte der Neue ist, daran gab es eh keinen Zweifel. Mehr als 87% lautet die erste Prognose der Zentralen Wahlkommission. Der Sieger lässt sich befragen. Sie haben dieses unglaublich gute Resultat erzielt und diese hohe Wahlbeteiligung, fragt der Reporter des Staatssenders. Woran liegt das? Das hängt damit zusammen, dass wir gezwungen sind, buchstäblich mit der Waffe in der Hand die Interessen unserer Bürger zu verteidigen. Jeder Bürger, sagt Putin, habe verstanden, dass er jetzt vom Land gebraucht werde. Die Message ist klar. Putin, der im Mai seine dann fünfte Amtszeit antreten wird, schwört das Land auch weiter auf den Krieg ein.
Die sogenannte Präsidentenwahl ist also vorbei. Was davon bleibt, kann uns Ina Ruck in Moskau einordnen. Ina, Präsident Putin hat bis gerade eben vor Journalisten gesprochen. Was ist seine Botschaft dabei gewesen?
Das kann man gar nicht in einem Satz zusammenfassen. Er hat viele Dinge gesagt. Er hat zum Beispiel zum ersten Mal den Namen Nawalny genannt und hat gesagt, es sei immer schade, wenn jemand stürbe. Er sei zum Austausch bereit gewesen. Ob das stimmt, wissen wir nicht. Er hat dann auch gesagt, ja, der französische Vorschlag für einen Waffenstillstand, eine Waffenruhe während der Olympischen Spiele, könne man drüber nachdenken. Aber Russland müsse natürlich seine Interessen am Boden dabei immer bedenken. Er hat indirekt der Stadt Kharkiv gedroht, dass es da möglicherweise einen Vorstoß geben könnte. Also da war sehr viel in dieser Pressekonferenz. Das Wichtigste scheint mir, dass der Krieg für ihn eine wahnsinnig wichtige Rolle spielt. Das zog sich durch den ganzen Abend. Er hat vorher auch schon eine Rede gehalten. Da ging es auch immer wieder um den Krieg. Russland ist noch lange nicht damit fertig oder Putin ist noch lange nicht damit fertig. Das war sehr deutlich.
Ina, lass uns noch kurz nach vorne schauen. Was können die Menschen in Russland und was können wir von weiteren Jahren mit Präsident Putin im Kreml erwarten?
Also für die Russinnen und Russen bedeutet das mit Sicherheit jetzt einige Veränderungen, vielleicht auch Härten. Er hat es sehr deutlich schon angekündigt, dass es möglicherweise eine Steuererhöhung geben wird. Die wird es wohl geben, denn es muss ja das Geld irgendwo herkommen für die Fortführung des Krieges. Ob es auch so etwas wie eine neue Mobilmachung geben wird, vielleicht verdeckt, steht auch noch zur Debatte, denn auch da muss Nachschub her. Das ist sehr unpopulär, deswegen wird man es wahrscheinlich vorsichtig tun, aber auch darauf müssen sich die Leute hier, denke ich, einstellen.
Danke für deine Einschätzungen aus Moskau, Ina Ruck. In diesem Moment gibt es für Deutschland nur einen Platz, den Platz an der Seite Israels. Die Worte von Bundeskanzler Scholz wenige Tage nach dem 7. Oktober und dem Terrorangriff der Hamas. Ein Versprechen, das er bis heute einhält, auch wenn er seine Kritik am militärischen Vorgehen Israels unter Premierminister Netanyahu immer deutlicher wird, wie heute im persönlichen Gespräch in Tel Aviv. Im Anschluss sagte Scholz gegenüber der Presse im Beisein Netanyahus, Deutschland könne nicht dabei zusehen, wie die Palästinenser verhungern. Aus Tel Aviv, Astrid Halder.
Keine leichte Mission heute für Bundeskanzler Olaf Scholz bei seinem Besuch in Israel. Der Spagat zwischen der Unterstützung Israels und der Sorge um die Menschen im Gazastreifen. Er kritisiert vor allem die vom Premierminister Netanyahu geplante Bodenoffensive in Rafah. Dort im Süden des Gazastreifens leben 1,5 Millionen Menschen, darunter viele Flüchtlinge. Je mehr die Zahlen ziviler Opfer steigen, je verzweifelter die Lage der Menschen in Gaza wird, desto mehr müssen wir fragen, ob das Ziel, so wichtig es ist, so furchtbar hohe Kosten zulässt oder ob wir es auch anders erreichen. Netanyahu beschwichtigt, die Menschen in Rafah bekämen die Möglichkeit zur Flucht. Von seinem Plan will er sich trotz der Kritik nicht abbringen lassen. Wir glauben, dass der Schlüssel zu Frieden Sicherheit ist. Viele glauben, dass der Schlüssel zu Sicherheit Frieden ist. Aber Frieden ist nicht nachhaltig ohne ein starkes Israel. Bei seinem Besuch bekräftigte der Kanzler, dass Deutschland weiter humanitäre Hilfe leisten werde, auch über die Luftbrücke. Doch bei diesen Hilfslieferungen kommt es immer wieder zu Problemen, wie diese Bilder von heute aus Gaza-Stadt zeigen. Ein Fallschirm hängt an einem Gebäude. Die Menschen versuchen verzweifelt, an Lebensmittel zu kommen. Was mich glücklich macht, ist, dass ich das Babymilchpulver bekommen habe. Aber schauen Sie, wie zerdrückt es ist. 10 wollten es mir wegnehmen, aber ich habe darum gekämpft. Bei seiner Reise traf sich Scholz außerdem mit Oppositionspolitikern und Angehörigen der Geiseln. Am späten Abend reiste er ab. Ob die Reise erfolgreich war, wird sich zeigen.
Sophie von der Tann hat den Besuch in Tel Aviv für uns beobachtet. Sophie, die Botschaften des Kanzlers, kein Angriff auf Rafah und mehr Hilfsgüter für Gaza. Wie werden die aufgenommen in Israel?
Grundsätzlich ist der deutsche Einfluss hier sehr begrenzt. Wenn jemand Einfluss hätte, dann die USA. Deren Mahnungen fallen aber auch auf wenig Resonanz in der israelischen Regierung. Premierminister Netanyahu hat sich am Wochenende in sämtlichen amerikanischen TV-Sendern komplett unbeeindruckt gezeigt, betont, dass die Mehrheit der israelischen Bevölkerung hinter seiner Kriegsführung stehe. Man muss auch dazu sagen, diese Warnungen, die immer wieder kommen, sei es von den USA, sei es aus Deutschland, sind ja nicht mit Konsequenzen verbunden. Es werden beispielsweise nach wie vor Waffen geliefert.
Und wie wahrscheinlich ist es denn, dass es zu einer Waffenruhe im Gazastreifen überhaupt kommt?
Morgen soll eine israelische Delegation nach Katar aufbrechen zu weiteren Verhandlungen. Die Hamas hatte vergangene Woche zuletzt ein Angebot vorgelegt. Bemerkenswert ist daran, dass zum ersten Mal ein permanenter Waffenstillstand und Abzug der israelischen Truppen keine Grundbedingungen sind für Freilassung von Geiseln. Stattdessen in einer ersten Phase Freilassung von rund 40 Geiseln im Gegenzug für bis zu 1000 palästinensische Gefangene. Netanyahu hat aber schon gesagt, das sei unrealistisch. Mit welchem Auftrag diese Delegation jetzt morgen nach Katar reist, darüber berät gerade das erweiterte israelische Kabinett.
Und wir werden weiter darüber berichten. Danke heute Abend nach Tel Aviv, Sophie von der Tann. Und wir kommen in unserer Sonntagssendung zum Sonntagssport. Da schauen wir zuerst in die Fußball-Bundesliga und da gab es eine Trainerentlassung, Ocker.
Ja, und das war keine Überraschung. Niko Kovac ist nach 11 Niederlagen in Folge nicht mehr Trainer beim VfL Wolfsburg. Durchaus überraschend ist allerdings, dass gefühlt in einem Atemzug auch gleich sein Nachfolger benannt wurde. Ralf Hasenhüttl übernimmt beim VfL, unterschrieb bereits einen längerfristigen Vertrag. Das Kapitel Niko Kovac also in Rekordgeschwindigkeit einfach überschrieben und ab sofort History. Fußball wurde auch gespielt an diesem Sonntag, und zwar nicht von irgendwem, sondern vom wahrscheinlich neuen deutschen Meister. Bayer Leverkusen gewann auch in Freiburg und ist jetzt seit 38 Pflichtspielen unkaputtbar, unbesiegbar, und knapp gewonnen ist eben auch gewonnen.
Der SC Freiburg war dicht dran, zumindest am Unentschieden. Am Ende jedoch siegte Leverkusen verdient aufgrund seiner spielerischen Klasse.
Ja, extrem schade. Ich glaube, am Anfang haben wir ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. Dann mit dem laufenden Spiel wurde es eigentlich immer besser. Und jetzt am Ende haben wir auch echt gedrückt. Schade, dass wir dann nicht noch einen Unentschieden machen konnten.
Der Tabellenführer aus Leverkusen mit einem Blitzstart. Zweite Spielminute, Florian Wirtz mit der Führung für die Gäste. Schöne Einzelaktion von Wirtz.
Ich war in den letzten Spielen ein bisschen unzufrieden mit meinen Abschlüssen. Und das Umso mehr freue ich mich, dass er heute so gut reingegangen ist.
Christian Streich, wie man ihn kennt, noch ist unklar, wie seine Zukunft beim Sportclub aussieht. Seine Mannschaft tat aber erst einmal alles dafür, dass ihr Trainer Spaß am Spielfeldrand hat. Litz Doan mit dem Ausgleich in der 10. Spielminute. Die Partie auf hohem spielerischen Niveau kurz vor der Pause, diese leichte Unsicherheit von Atubolo. Loschek nutzt seine Möglichkeit zum 2:1. Atubolo lässt den Ball prallen, Loschek zur erneuten Leverkusener Führung. Nach dem Seitenwechsel Leverkusen mit seiner ganzen Klasse und etwas Glück. Patrick Schick, Billardtor, das 3:1, 52 Minuten gespielt. Wunderbar gemacht von Schick.
Ja, ich weiß nicht, wie man so viel anders verteidigen soll. Ich glaube, das macht Schick dann einfach außergewöhnlich. Der Ball fliegt dann hinter irgendwie rein.
Der Sportclub wehrte sich gegen die drohende Niederlage. Der eingewechselte Yannick Keitel mit dem 2:3 Anschlusstreffer. Doch dabei blieb es letztlich ein verdienter Sieg des Tabellenführers.
Mir hat gefallen, dass wir mit Überzeugung hier aufgetreten sind von Anfang an. Wir haben ja früher auch das 1:0 gemacht, dann einen Rückschlag gehabt und uns davon aber nicht verwirren lassen. Und das hat mir am besten gefallen.
Christian Streich enttäuscht über die Niederlage. Zu seiner Zukunft sagte er nur:
Ich rede nicht drüber. Ich krieg morgen oder übermorgen Bescheid. Ich rede nichts.
Momentan verdichten sich die Anzeichen, dass Streich aufhören wird. Freiburgs Cheftrainer will seine Entscheidung morgen erst einmal der Mannschaft mitteilen.
Und apropos mitteilen, Bundestrainer Julian Nagelsmann hat ja diese Woche mitgeteilt, wer im Kader steht für die beiden Länderspiele gegen Frankreich und die Niederlande. Von Borussia Dortmund nur Niklas Füllkrug. Kein Mats Hummels, kein Emre Can. Die Nicht-Nominierten mussten heute ran gegen Eintracht Frankfurt und machten beim 3:1-Sieg auf sich aufmerksam.
In Dortmund sind sie unverzichtbar. Can und Hummels Torschützen gegen Frankfurt mittendrin im großen Glück.
Egal wie viele Tore ein Spieler macht, das Entscheidende ist immer die Mannschaft. 3 Punkte und heute ist ein schöner Abend.
Der BVB bestimmt die Anfangsphase, ohne richtig gefährlich zu werden. Das sieht zwar gut aus, aber das Spiel nimmt eine andere Wendung. Weil Schlotterbeck im Mittelfeld gegen Marmoush den Kürzeren zieht, Hummels nicht hinterherkommt. Ein weiter Weg für Marmoush, vielleicht zu weit. Keeper Meier kann abwehren. Das hilft auch nicht. Götze trifft den Ball perfekt mit dem Außenriss. Clever, klug, effektiv. Die Eintracht in der 13. Minute. Dortmund hat fast 70% Ballbesitz, versucht es nach dem unnötigen Rückstand auf die wilde Tour. Das funktioniert nicht. Doch die Hausherren werden besser, strukturierter. In der 33. Minute passt alles. Adeyemi muss nur noch vollenden, was Malen eingeleitet hat. Der verdiente Ausgleich, der so spielerisch leicht aussieht. Nach der turbulenten ersten Hälfte passiert lange wenig. Fast 70 Minuten gespielt. Dann prüft der schussstarke Mamouche Meyer, der zeigt, dass er ein Top-Ersatz für den verletzten Kobel ist. Eintracht-Trainer Toppmüller ärgert sich über die vergebene Chance.
Wir haben einen guten Fight geboten, die Jungs haben alles reingehauen und deswegen ist es halt umso ärgerlicher, dass du dann nicht mitnehmen kannst.
Denn Dortmund gelingt aus dem Spiel heraus wenig. Brands perfekter Freistoß auf den Kopf von Hummels macht die Schwarz-Gelben trotzdem glücklich. Das 2:1 in der 81. Minute dank Tiefflieger Hummels. Ein paar Minuten später holt Schiedsrichter Stieder die rote Karte für Can raus. Der wundert sich. Er hat Skiri zwar getroffen, aber eher gelbwürdig. Wird beim Nachcheck bestätigt. Aus Rot wird Gelb. Unstrittig dann der Tritt von Koch auf Bainu Gittens Fuß in der Nachspielzeit im Strafraum. Der begnadigte Can lässt Trapp keine Abwehrmöglichkeit. Es ist der Sieg für Dortmund.
Es ging nicht nur darum, dass wir wieder auf Platz 4 vorrücken wollten, sondern dass wir dann auch die Frankfurter, die mit dem Sieg ja auch noch näher rankommen könnten, weiter weghält.
Dortmund feiert nach einer perfekten Woche.
Und wir schauen auf die Tabelle. Leverkusen auf der Überholspur zum ersten deutschen Meistertitel. 10 Punkte vor den Bayern, dahinter Stuttgart und Dortmund. Freiburg ist 9. Die Gefahrenzone für den Abstieg beginnt bei Wolfsburg. Mainz verbringt die Länderspielpause auf dem Relegationsplatz vor Köln und Schlusslicht Darmstadt. Ja, und wir bleiben noch beim Fußball. Svenja Huth beendet ihre Karriere in der deutschen Nationalmannschaft. Auf Instagram schrieb die 33-Jährige, dass sie ihren Traum gelebt habe, der aber auch viel Kraft gekostet habe, körperlich und mental. Als U20-Weltmeisterin, als Europameisterin und als Olympiasiegerin hat sie so ziemlich alles erreicht. Jetzt möchte sie sich auf den VfL Wolfsburg und auf ihre Familie konzentrieren. Viel Spaß dabei. Ja, und die deutschen Handballer, die hatten sich heute komplett auf die Olympia-Qualifikation konzentriert und sie fahren im Sommer nach Paris.
Riesenjubel bei den deutschen Handballern. Der Sieg über Österreich sichert das Ticket für Olympia.
Super großer Stein vom Herzen gefallen, dass wir jetzt dieses Ticket nach Paris lösen konnten. Das war das Ziel, womit wir hier angereist sind.
Deutschland nach der gestrigen Niederlage gegen Kroatien mit einer deutlichen Leistungssteigerung. Von Beginn an konzentriert, vorne effizient und hinten mit großem Kampf. Einer starken Abwehr und einem guten Torhüter Andreas Wolf. Herrlich herausgespielte Tore wie dieser Kempertrick, vollendet von Renas Uschtschins, sorgen für eine klare 18:15 Pausenführung vor 10.000 begeisterten Zuschauern in Hannover. Die deutsche Mannschaft hält diesen Vorsprung in der zweiten Halbzeit durch schnelle Tempo-Gegenstoßtore. Jubel auch bei Bundestrainer Alfred Gislason, dessen Vertrag sich durch die Olympia-Qualifikation automatisch verlängert. Am Ende gewinnt Deutschland mit 34:31 und sichert sich mit dem zweiten Sieg das zweite Olympiaticket neben Kroatien.
Wir haben hochverdient gewonnen, zu Olympia zu kommen und darauf freue ich mich riesig. Also ich bin ganz sicher, dass diese Mannschaft sich steigern wird.
Olympia kann kommen. Deutschlands Handballer sind in Paris dabei.
Und jetzt noch ein gefährliches Spektakel. In Island ist wieder ein Vulkan ausgebrochen. Das 4. Mal in 4 Monaten sprudelte rot-orangene Lava aus Erdspalten heraus und wälzte sich über den Süden der Insel. Es war die bislang stärkste Eruption. Menschen, die eben noch in der berühmten warmen blauen Lagune badeten, mussten das Thermalbad schnell verlassen. Da sind hoffentlich alle sicher aus dem Wasser gekommen. Bei uns wäre es fürs Schwimmen wiederum zu kalt, nehme ich an. Sven, wie starten wir denn wettertechnisch in die Woche?
Das kommt, Helge, natürlich darauf an, wie man so drauf ist. Ne? Es gibt Leute, ich habe das sogar selber gemacht, bei 0 Grad ins Wasser. Das ist dann allerdings auch kalt. Kann ich nicht empfehlen. Wir können aber auf die Wetterlage gucken. Tiefdrucktätigkeit über dem Atlantik bis Island rauf. So ein Vulkanausbruch ist sehr beeindruckend. Wenn man weit weg ist und dann zugucken kann, ist es natürlich toll, sonst ist es gefährlich. Man sieht dieses Frontensystem im Westen Deutschlands und man sieht, über Spanien hatten wir heute Chativa. Das ist im Osten Spaniens, nicht direkt an der Küste, 31 Grad. So warm wird es bei uns nicht, aber im Westen ist warm, im Osten ist kühl. Und da sehen wir auch die Verteilung. Diese Front schiebt sich in der Nacht nur ganz langsam mit Regen in die Mitte. Und wenn man hier Richtung Osten und Nordosten schaut, klare Luft für lange Zeit. Die Front morgen im Tagesverlauf dünnt mehr und mehr aus. Dahinter noch einzelne Schauer und Gewitter, dann Aufhellungen. Davor kommen langsam die Wolken an. Die Nachttemperaturen im Moment in Barth in Mecklenburg-Vorpommern -5. Das geht runter bis -6. Im Rheinland +10. Und morgen die gleiche Verteilung. Ostsee kühl +4. Ansonsten Richtung Rheinland bis 16 Grad. Die Aussichten, es wird am Dienstag dort wieder milder und Mittwoch dann Frühling fast überall bei 16 bis 21 Grad.
Danke für die Aussichten, Sven. Und damit schließen wir diese Tagesthemenwoche und empfehlen Ihnen jetzt aber noch das Kulturmagazin Titelthesen Temperamente mit CML Maimouni.
Ja, und was Nachrichten und den Sport angeht, finden Sie immer alles aktuell auf tagesschau.de oder in der Tagesschau-App.
Wir haben morgen Abend wieder neue Tagesthemen für Sie. Kommen Sie gut durch den Montag. Tschüss.